Deutschlandfunk, das war der Tag.
War es ein Anschlag, vielleicht sogar angeordnet oder zumindest gebilligt von höchster Stelle? Der russische Regimekritiker Alexei Nawalny liegt im Koma, kämpft um sein Leben. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte heute einen vollen Terminkalender, hat sie wahrscheinlich jeden Tag, aber heute ist das mal wieder besonders deutlich geworden. Erst ein Treffen mit Klimaaktivistinnen in Berlin und gleich darauf ein Besuch bei Frankreichs Präsident Macron in dessen Sommerresidenz in Südfrankreich. Was dabei herausgekommen ist, darüber berichten wir in der Dreiviertelstunde bis Mitternacht und sprechen über die deutsch-französischen Beziehungen mit Claire Demesme von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Weitere Themen in dieser Sendung: die Lage in Belarus, in Mali und ein gemeinsames Luftwaffentraining israelischer und deutscher Soldaten. Ich bin Tobias Ühlmeier. Guten Abend. Nein, es gibt noch keine Beweise, aber zumindest starke Indizien, dass der russische Kreml-Kritiker Alexei Nawalny vergiftet worden ist. Die Ärzte kämpfen um sein Leben und seine Sprecherin ist davon überzeugt, dass es ein Anschlag war. Mehr von unserem Korrespondenten Tilko Gries aus Moskau.
Alexei Nawalny wollte am frühen Morgen nach einer Dienstreise aus dem sibirischen Tomsk nach Moskau fliegen. Als er an Bord das Bewusstsein verlor, landete die Maschine in Omsk zwischen. Dort wird Nawalny in einem Krankenhaus behandelt. Er befinde sich im Koma, heißt es. Sein Zustand sei ernst, aber stabil, so der stellvertretende Chefarzt. Auf die Frage, ob der Politiker vergiftet wurde, antwortete der Arzt ausweichend und verwies auf den Datenschutz.
Wir können sagen, dass wir keine Erkenntnisse über Verletzungen haben, Verletzungen des Gehirns eingeschlossen, über einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. Es gibt auch keine Hinweise auf Infektionen, darunter Virusinfektionen wie Covid. Alle Spezialisten und Untersuchungen, die wir benötigen, stehen uns zur Verfügung. Er bekommt Hilfe. Alles, was für ihn notwendig ist, hat unser Krankenhaus. Wir brauchen keinerlei Hilfe von außen.
Nawalnys Sprecherin vermutete auf Twitter, die Ärzte würden unter Druck gesetzt. Eine Reihe von Auffälligkeiten macht misstrauisch. Nawalny soll außer einem schwarzen Tee am Flughafen nichts zu sich genommen haben. Seine eigene Ärztin, die aus Moskau nach Omsk reiste, wird nicht zu ihm gelassen. Sein Team hat zudem erfolglos verlangt, dass er in die russische Hauptstadt, besser noch nach Europa geflogen werde, weil Mediziner dort eher in der Lage seien, eine Vergiftung zu diagnostizieren und zu behandeln. Zusätzlich berichten örtliche Medien, im Krankenhaus befänden sich viele Polizisten, Ermittler, sogar Nationalgardisten. Auffälligkeiten wie diese erregen in Russland rasch den Verdacht, die Staatsmacht wolle Informationen vertuschen und der Öffentlichkeit vorenthalten. Alexei Nawalny hat auf seiner einwöchigen Dienstreise das sibirische Tomsk und Nowosibirsk besucht. Er unterhält dort Regionalbüros. Seine Sprecherin berichtete im Sender Echo Moskwy, sie seien zeitweise beschattet worden. In Nowosibirsk war offensichtlich, dass uns gefolgt wurde. In Tomsk gab es das nicht. Wenigstens war es nicht so zu bemerken. Die Reise in Tomsk verlief verhältnismäßig ruhig. In beiden Städten wird Mitte September gewählt. Nawalny versucht seit längerer Zeit, die Kreml-Partei Geeintes Russland zu schwächen, indem er gezielt andere Kandidaten unterstützt. Bekannt ist er außerdem für seine Recherchen über Korruption. Es wird spekuliert, ob in der russischen Staatsmacht deshalb nun entschieden worden sei, ihn aus dem Weg zu räumen. Hier eines von vielen Beispielen seiner Recherchen, die auf YouTube Millionen Klicks erreichen. Sein Team hat eine Drohne über einem Anwesen in Moskau fliegen lassen, das der Familie eines kommissarischen Gouverneurs zugeordnet wird. Nach den offiziellen Dokumenten soll das Haus gerade einmal 266 Quadratmeter haben. Wir aber schätzen, es hat viermal so viel. Damit sparen sie Steuern. Der Bau dieser Residenz hat mindestens 70 Millionen Rubel gekostet. Das entspricht rund 800.000 Euro. Mit den offiziell deklarierten Einkünften des Gouverneurs, seiner Frau und seiner Familie sind solche Reichtümer nicht zu erklären. Nawalny gilt als charismatisch und sehr ehrgeizig. Andere Oppositionelle in Moskau monieren, eine Zusammenarbeit mit ihm sei nahezu unmöglich, da er wenig teamfähig und kompromissbereit sei.
Kanzlerin Angela Merkel hat heute Abend auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Hilfe für Nawalny angeboten. Er könne in einem deutschen Krankenhaus behandelt werden. Und eine ähnliche Offerte kam auch von Macron, der auch politisches Asyl ins Spiel brachte. Die Pressekonferenz, sie fand statt im Anschluss an ein Treffen am Nachmittag an der südfranzösischen Mittelmeerküste, in der das Thema Nawalny erst im letzten Moment auf die Agenda kam, denn zu bereden gab es auch so schon einiges. Jürgen König.
Seit 1985 wurde kein deutscher Regierungschef mehr in die Präsidentenresidenz Fort de Brégançon an der Côte d'Azur eingeladen. Zuletzt empfing der damalige Präsident François Mitterrand Bundeskanzler Helmut Kohl. Eine besondere Ehre für Angela Merkel also, und sie entsprach dem offenkundigen Ziel des französischen Präsidenten, das besondere Verhältnis, die Gemeinsamkeiten zu betonen zwischen Deutschland und Frankreich. Im gemeinsamen Auftritt der Kanzlerin und des Präsidenten vor der Presse herrschte traute Einigkeit in allen Fragen. Zur Bewältigung der Corona-Krise, etwa bei Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen, will man sich künftig besser abstimmen. Gemeinsam will man den Corona-Rettungsfonds der EU voranbringen, sich um die Krisenherde Mali, Libanon und Libyen kümmern. Auch bei der Frage, wie auf den Streit zwischen der Türkei und Griechenland um die Öl- und Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer zu reagieren sei, schien der jüngste Ärger verflogen zu sein. Frankreich entsandte Kriegsschiffe mit klaren Botschaften an den türkischen Präsidenten Erdogan. In Deutschland setzt man auf Dialog. Nun zeigten sich Merkel wie Macron diplomatisch versöhnlich.
Wir brauchen dort Stabilität und nicht Spannung. Wir haben dort eine sehr kritische Situation. Und ich bin überzeugt, wenn Deutschland und Frankreich hier ihre gemeinsame Kraft reinsetzen, dann werden wir gute Lösungen finden.
Et là, notre objectif stratégique sur la Méditerranée orientale, il est clair, c'est le même.
Unsere strategischen Ziele im östlichen Mittelmeer sind dieselben: Souveränität und Stabilität. Jeder von uns hat dafür seine Mittel, jedes unserer Länder hat seine Geschichte. Wir müssen uns ergänzen, damit unser gemeinsames Ziel zu Ergebnissen führt. Nämlich zu einem Abbau der Spannungen, zum Respekt der Souveränität der einzelnen europäischen Länder und zu einer gemeinsamen und konstruktiven Agenda fürs östliche Mittelmeer, getragen von allen beteiligten Ländern, insbesondere der Türkei.
Ein Agenda konstruktiv pour la Méditerranée orientale avec l'ensemble des pays de la zone, en particulier la Turquie.
Wegen der Ereignisse in Belarus hatten Kanzlerin Merkel wie auch Präsident Macron mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert und demonstrierten nun wiederum Einigkeit und Entschlossenheit. Wir wollen keine Wiederholung dessen, was wir im Fall der Ukraine erlebt haben. Und das haben wir Präsident Putin auch klar gesagt. Wir wollen einen demokratischen Wandel in Belarus. Wir haben die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa als Mediator vorgeschlagen. Und Präsident Putin zeigte sich dieser Idee gegenüber aufgeschlossen. Wir erwarten also von Russland einen offenen Dialog mit der EU, insbesondere mit Deutschland und Frankreich. Wir wollen dazu beitragen, jede Eskalation zu verhindern und jede Form weiterer Gewalt in Belarus.
Toute violence additionnelle dans la situation Belarus.
Nur in einem zeigten sich Angela Merkel und Emmanuel Macron in heiterer Laune völlig uneins. Beim Finale der Champions League am Sonntag wird die Kanzlerin Bayern München die Daumen drücken. Der französische Präsident hofft auf Paris Saint-Germain.
Angela Merkel zu Besuch bei Emmanuel Macron in seiner Residenz am Mittelmeer, am schönsten Platz der Welt, wie sie selbst sagte, und das mitten im Sommerurlaub des französischen Präsidenten. Über dieses Treffen und vor allem über die deutsch-französischen Beziehungen will ich jetzt sprechen mit der Politikwissenschaftlerin Claire Demesmé von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Abend, Frau Demesmé. Frau Demesmé, wie wichtig ist es, dass sich Macron und Merkel jetzt wieder persönlich treffen können?
Es ist sehr wichtig, dass sich Macron und Merkel treffen, regelmäßig, schon weil wir in Europa in einer Krisensituation sind. Und die beiden sind auch da verantwortlich oder tragen eine gewisse Verantwortung für den Europakurs. Natürlich entscheiden sie nicht über diesen Kurs, aber sie ergreifen Initiativen, machen Vorschläge, die ihre Partner akzeptieren oder nicht. Und ausgerechnet in der Corona-Krise sind Sie die Autoren von dem Recovery Fund, von dieser ehrgeizigen Antwort auf die Krise. Und es ist Ihnen auch gelungen, Ihre Partner davon zu überzeugen. Und jetzt in einer Zeit, wo wir mit vielen Krisen zu tun haben, also nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern auch natürlich Wirtschaftskrise, Soziales, Klima und diesen vielen internationalen Krisen an den Grenzen der EU, da ist es sehr wichtig, dass Deutschland und Frankreich sich zumindest gut verstehen.
Es wirkt jetzt zum Beispiel beim Corona-Hilfspaket, nehmen wir mal die Klimafrage aus, als ob kein Blatt Papier zwischen die beiden Nationen passt. Ist das auch wirklich so oder ist es Merkel und Macron einfach wichtig, Zusammenhalt zu demonstrieren und damit Stärke in ihrer, ja, man kann es sicher so sagen, Führungsrolle innerhalb der Europäischen Union?
Also natürlich haben solche Treffen auch eine Kommunikationsfacette, würde ich sagen. Es ist wichtig, auch um die anderen mitzunehmen, auch um Partner oder andere Regierungschefs außerhalb der EU zu zeigen, dass Einheit da ist in Europa, dann ist es auch wichtig, dass sie Hand in Hand auftauchen. Und das ist ein Aspekt. Aber ich denke, dass die beiden zurzeit in der Tat in ihren Überzeugungen ziemlich nah aneinander stehen. Das gilt nicht unbedingt für alle Themen. Also ich denke, in der Außenpolitik sind die Unterschiede vielleicht am stärksten ausgeprägt, weil beide Länder sehr unterschiedliche Traditionen haben, zum Beispiel was den Umgang mit der militärischen Gewalt angeht. Aber generell in der Wirtschaftspolitik, vielleicht sogar in der Klimapolitik, denke ich, dass die beiden wirklich gemeinsame Zielsetzungen verfolgen.
Hat denn die Corona-Krise, die Pandemie Frankreich und Deutschland noch näher zusammengeschweißt? Kann man das so sagen?
Ja, das denke ich. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass die Lage ernst ist. Und wie gesagt, in fast allen möglichen Bereichen. Und in so einer Lage können sich die beiden Länder in der EU nicht erlauben, sich zu streiten. Ganz einfach. Das kennt man auch von Menschen. Wenn die Lage ernst ist, dann muss man zusammenhalten. Und der zweite Grund, warum die Pandemie Deutschland und Frankreich näher gebracht hat, ist, denke ich, dass die Analyse der internationalen Lage in Deutschland sich verändert hat. Und zwar ist der Diskurs von Macron über europäische Souveränität etwas konkreter geworden mit dieser Pandemie. Plötzlich sieht man, was das heißt, wenn Europäer keinen Zugang mehr zu Medikamenten haben, weil diese Medikamente in China hergestellt werden. Das heißt nicht, dass die deutsche und die französische Analyse da in dem Punkt deckungsgleich geworden sind, aber zumindest ist die Kluft etwas geringer geworden.
Nun haben wir viele Gemeinsamkeiten angesprochen, sehr, wie man aufeinander zugeht. Wo gibt es denn noch Handlungsbedarf bei den bilateralen Beziehungen? Wo sind denn Kritikpunkte aneinander?
Also der erste Kritikpunkt ist nach wie vor, wie wir erwähnt, in der Außenpolitik, weil diese unterschiedlichen Traditionen können zwar als komplementär gesehen werden und das haben Merkel und Macron in ihrer Pressekonferenz heute Nachmittag auch versucht zu vermitteln, aber diese Unterschiede können auch eine Hürde sein in der Zusammenarbeit. Ich nehme das Beispiel zurzeit, das mit dem Konflikt im östlichen Mittelmeer. Wie reagiert Frankreich? Frankreich schickt Kampfflugzeuge nach Kreta und schickt auch Fregatten. Und Deutschland in Berlin telefoniert Angela Merkel mit Erdogan, mit dem türkischen Präsidenten. In Berlin ist man aber auch irritiert über die französische Haltung. Und das Bild, das da projiziert wird, ist das Bild von Europäern, die nicht mit einer Stimme sprechen. Und das ist ein Problem für die Glaubwürdigkeit der EU oder für die Glaubwürdigkeit des deutsch-französischen Tandems. Und man kann natürlich mit unterschiedlichen Instrumenten arbeiten und handeln. Das ist klar und das ist sogar gut. Aber da muss die Abstimmung wirklich sehr, sehr ernst gemein sein und die Analyse der Probleme muss auch dann gemeinsam erfolgen. Und das ist, denke ich, wir sind noch nicht so weit.
Gehen wir mal jeweils ins Inland. Ist für Macron, ist für Merkel ein gutes Verhältnis der beiden Länder zueinander auch innenpolitisch bedeutsam oder ist das den Menschen eher egal?
Also wenn man sich Umfragen anguckt, dann sieht man seit Jahren und eigentlich seit sogar 20 Jahren, dass die Werte für die deutsch-französische Zusammenarbeit sehr hoch liegen. Und zwar auf dem gleichen Niveau in Deutschland und Frankreich. Das heißt nicht, dass viele Menschen sich für diese Themen interessieren, aber die deutsch-französische Zusammenarbeit wird befürwortet. Und Deutschland wird in Frankreich als wichtigsten Partner gesehen und umgekehrt auch in Deutschland wird die Zusammenarbeit mit Frankreich auch befürwortet.
Viele Menschen beiderseits der Grenzen waren ja damals im Frühjahr schon etwas irritiert, als die Grenzen wegen der Corona-Pandemie geschlossen wurden. Nun steigen die Infektionszahlen in beiden Ländern wieder an, in Frankreich sogar noch stärker als in Deutschland. Gibt es denn hier einen gemeinsamen Weg?
Ja, das ist schwierig. Und was Sie da beschreiben, die Situation in der Grenzregion im Frühling, das war ein Beispiel für eine misslungene Kooperation. Und das war gegen den europäischen Geist. Und das war wirklich jeder für sich und die Rückkehr der nationalen Egoismen. Und auch diese gegenseitige Vorwürfe, auch in der Gesellschaft, Deutschland, Frankreich. Jetzt, wenn ich das richtig sehe, habe ich den Eindruck, dass in Paris und Berlin, dass man verstanden hat, dass das ein sehr großes Problem war und man es vermeiden möchte, in der gleichen Situation zu sein. Und da ist auch der Schlüssel natürlich Abstimmung und nicht nur national denken, sondern auf lokaler Ebene und regionaler Ebene. Und ich hoffe, dass das klappt, weil ausgerechnet diese Region an der Grenze und an der deutsch-französischen Grenze, das ist natürlich noch symbolischer als anderswo, ja, sie sind wie ein Labor für die europäische Integration. Und wenn es da in der Region schief läuft, dann ist das kein gutes Signal.
Sagt Claire de Mesmé von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und bevor Angela Merkel zu Besuch bei Macron war, hatte sie noch ein Meeting in Berlin. Sie, die einst Umweltministerin war und später ambitioniert als Klimakanzlerin loslegte, ist längst in der Realität angekommen und musste sich heute von jungen Klimaaktivistinnen um Greta Thunberg und Luisa Neubauer sagen lassen, dass zu wenig passiere. Barbara Schmidt-Matern berichtet aus Berlin.
Die Sonne brennt erbarmungslos vom Himmel, als die vier Frauen der Fridays for Future-Bewegung am frühen Nachmittag über ihr Treffen mit der Kanzlerin berichten. Bei brütender Hitze haben die Aktivistinnen zur Pressekonferenz auf das Dach vom Haus der Kulturen in Berlin geladen. Das Gespräch mit Angela Merkel sei nett und sehr freundlich gewesen.
She was nice, she was very friendly.
Erklärt die Schwedin Greta Thunberg, inzwischen 17 Jahre alt und Initiatorin der Fridays for Future-Bewegung. Thunberg wäre aber nicht Thunberg, wenn sie ihre Eindrücke nicht sofort mit einer politischen Forderung verknüpfen würde.
What we want is leaders. We want people to step up, to dare to step out of their comfort zones, to prioritize the future ahead of the now.
Führungspersönlichkeiten würden jetzt gebraucht, meint Thunberg, die heraustreten aus ihrer Komfortzone und die Zukunft berücksichtigen, nicht nur die Gegenwart. Gemeint ist die akute Corona-Pandemie, die nach Ansicht der Klimaschützerinnen gezeigt habe, dass schnelles Handeln möglich ist, wenn die Politik nur will. Es geht nicht darum, was wir uns wünschen, sondern es geht um die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens, sagt die deutsche Sprecherin der Fridays-Bewegung. Luisa Neubauer hat gerade ihr Geographiestudium abgeschlossen.
What we are asking for is nothing less than the Paris Agreement to be translated into politics, which is not what we like or what our opinions are, but what we see needs to be done according to the science.
Auch internationale Handelsabkommen, etwa mit Südamerika, waren Neubauer zufolge ein Thema bei dem Treffen im Kanzleramt. Außerdem habe man über höhere CO2-Preise für den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase gesprochen und konkreter noch über eventuell verschärfte Zwischenziele für die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030. So erklärte jedenfalls das Kanzleramt in einer knapp gehaltenen schriftlichen Mitteilung nach den Gesprächen. Die Klimaschützerinnen verlangen von Deutschland während der laufenden EU-Ratspräsidentschaft ein stärkeres Engagement für den Klimaschutz auch in Brüssel. Dazu gehöre auch die Überwindung klimaschädlicher Wirtschaftsstrukturen.
Instead of investing in a sustainable future, we're still investing money in a future that I myself don't even want to live in.
Betont die belgische Aktivistin Anouna de Wever. Die Fridays for Future-Bewegung verlangt deshalb ein schnelles Ende aller fossilen Brennstoffe. Ein entsprechender Forderungskatalog mit 7 Punkten wurde den Angaben zufolge weltweit von 125.000 Menschen unterschrieben, darunter bekannte Persönlichkeiten wie Margaret Atwood, Leonardo DiCaprio und der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber. Für den 25. September plant Fridays for Future rund um den Globus nun den nächsten Streik gegen die Erderhitzung. Politiker von SPD, Linkspartei und Grünen drängen unterdessen ebenfalls auf mehr Klimaschutz. Ich erwarte von Frau Merkel, dass sie dem Treffen mit Greta Thunberg und den Klimaaktivistinnen Taten folgen lässt, erklärte SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch. AfD-Chef Jörg Meuthen bezeichnete das Treffen als überflüssig.
Barbara Schmidt-Matern über das Treffen von Angela Merkel mit 4 Klimaaktivistinnen in Berlin. Die Klimademonstrationen waren ja durch die Corona-Pandemie ausgebremst worden. Das Treffen heute vielleicht ein weiterer Schritt zu einer neuen Normalität. Klimapolitik mit und trotz Covid-19. Auch wenn die Infektionszahlen in Deutschland und auch europaweit und sogar weltweit wieder steigen. Das Corona-Update von Volker Finthammer.
Deutschlandweit werden einheitliche Bußgelder für Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen wahrscheinlicher.
Also wenn Sie durchs Saarland fahren, dann können Sie, wenn Sie keine Maske tragen, Bußgeld nach dem Saarlandskatalog bekommen in Rheinland-Pfalz. Wenn Sie dort ankommen nach Rheinland-Pfalz, das können Sie beliebig fortsetzen in ganz Deutschland. Und das macht eigentlich keinen Sinn,
sagt Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Heute wurde eine länderübergreifende Arbeitsgruppe zu dieser Frage eingesetzt. Eine Entscheidung soll aber erst bei einem erneuten Treffen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder in der kommenden Woche getroffen werden. Derweil hat das Oberverwaltungsgericht von Nordrhein-Westfalen heute einen Eilantrag gegen die Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen des Bundeslandes abgelehnt. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung während des Unterrichts sei verhältnismäßig, erklärten die Richter in Münster, und leiste einen Beitrag, um erneute Schulschließungen zu vermeiden. Geklagt hatten 3 Schüler und argumentiert, ein Nutzen der Masken sei wissenschaftlich nicht belegt. Unterdessen geht auch die Debatte über die mögliche Absage der kommenden Karnevals- und Faschingssaison weiter. Nicht er sei da der Spielverderber, sondern das Virus, hatte Gesundheitsminister Jens Spahn erklärt, der die Debatte zu Beginn der Woche angestoßen hatte.
Ich weiß, was das bedeutet. Aber wenn wir vor der Frage stehen, ist die Kita möglich oder der Karneval, dann bin ich sehr sicher, dass ein Großteil der Gesellschaft da eine klare Antwort zu hat.
Ganz so klar scheint das aber noch nicht zu sein. Eher stehen sich da 2 Lager gegenüber.
Ich würde sagen, ja. Wenn man den Abstand einhält und eine Schutzmaske trägt.
Eher nein. Ich bin sowieso der Meinung, diese Art von Beliebigkeit muss endlich mal aufhören, sonst lernen die Leute nie was dazu.
So 2 Bürgerinnen, die die Kluft markieren, in der sich die Auseinandersetzung bewegt. Die Karnevalisten arbeiten seit Monaten an Hygienekonzepten, sagte der Präsident des Karnevalbundes Klaus-Ludwig Fess im WDR. Es sei auch klar, dass die Veranstaltungen nicht so stattfinden könnten wie in den vergangenen 20 Jahren. Aber die Folgen einer Absage wären möglicherweise noch schlimmer.
Weil wir die Bedenken haben, dass wenn der Staat oder das Land ein Karnevalsverbot aussprechen würde, dass dies zur Folge haben könnte, dass die Menschen sich was anderes suchen. Das heißt, ein wildes, unorganisiertes Karnevalstreiben plötzlich stattfindet und dadurch die gesundheitliche Gefahr wesentlich höher sei.
Dabei ist der Karneval nur ein Beispiel für viele Veranstaltungen, die aktuell ins Blickfeld geraten. Sachsen-Anhalt fordert mit Blick auf das kommende Treffen der Ministerpräsidenten auch mehr Klarheit für Sport und andere Großveranstaltungen. Für die stetig steigenden Infektionszahlen, das RKI meldet heute 1.707 weitere bestätigte Infektionen und damit den höchsten Wert seit Ende April, werden auch private Feiern und spontane Partys auf öffentlichen Plätzen und Parks verantwortlich gemacht. Außerdem fallen die Vorgaben für solche privaten Feiern von Bundesland zu Bundesland recht unterschiedlich aus.
Von daher finde ich es auch richtig, dass wir uns auch im Rahmen der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz über das Thema unterhalten,
sagt Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Und dann geht der heutige Tag auch noch mit einer neuen Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für mehrere beliebte Regionen an Kroatiens Adriaküste einher, weil dort die Infektionszahlen deutlich angestiegen sind. Für heimkehrende Urlauber gilt deshalb fortan eine Testpflicht auf das Coronavirus oder aber eine 14-tägige Quarantäne. Dagegen wurde die Reisewarnung für Luxemburg heute aufgehoben.
Volker Findhammer berichtete aus Berlin. Es ist 23.35 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk. Das war der Tag. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Der ehemalige Berater von US-Präsident Donald Trump, Stephen Bannon, ist in New York festgenommen worden. Antje Passenheim.
Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft Bannon und drei weiteren Personen vor, dass sie Geld aus einer Online-Spendenaktion missbraucht haben. Sie hätten eingenommene Beträge aus der Sammelaktion für den Bau einer Mauer an der Grenze zum Mexiko umgeleitet. Die Crowdfunding-Kampagne lief unter dem Namen »Wir bauen die Mauer«. Sie habe mehr als 25 Millionen Dollar von hunderttausenden Spendern bekommen. Bannon gehört zu den einflussreichsten Stimmen im ultrakonservativen Lager der US-Politik. Er war eine Zeit lang Chefstratege und Wahlkampfchef von Trump. Derzeit laufen bei der Staatsanwaltschaft in Trumps Heimatstadt New York umfassende Betrugsermittlungen gegen den heutigen Präsidenten sowie seine Trump-Organisation. In ihr sind die Geschäftsaktivitäten des einstigen Immobilienmoguls gebündelt.
Ein Bruder des Selbstmordattentäters von Manchester 2017 ist zu mindestens 55 Jahren Haft verurteilt worden. Imke Kühler.
Der jüngere Bruder des Manchester-Attentäters Salman Abedi war an den Vorbereitungen des Anschlags beteiligt, hat Substanzen und Bauteile für die Bombe besorgt, transportiert und gelagert. Bereits im März hatte ihn eine Jury des 22-fachen Mordes und des versuchten Mordes schuldig gesprochen. Die Verkündung des Strafmaßes hatte sich aber wegen des Corona-Lockdowns verzögert. Hashem Abedi, der in Manchester geboren ist, war einen Monat vor dem Anschlag nach Libyen gereist, wurde dort aber festgenommen und im vergangenen Sommer nach Großbritannien ausgeliefert. Gestern hatten die Angehörigen der Opfer im Gerichtssaal ihren Verlust geschildert und dargelegt, mit welchen psychischen und emotionalen Problemen sie seit dem Anschlag zu kämpfen haben. Hashem Abedi war zwar ins Gerichtsgebäude gebracht worden, weigerte sich aber, im Gerichtssaal Platz zu nehmen. Bei dem Anschlag auf das Konzert der US-Sängerin Ariana Grande in Manchester im Mai 2017 hatte sich Hashems Bruder Salman Abedi in die Luft gesprengt und 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Hunderte wurden verletzt.
Migranten aus Afrika haben an verschiedenen Orten Spaniens versucht, nach Europa zu gelangen. Die meisten in der Exklave Melilla auf der marokkanischen Seite des Mittelmeers. Oliver Neuroth.
Etwa 300 Afrikaner wollten am Morgen über den 6 Meter hohen Doppelgrenzzaun in Melilla klettern. Polizisten versuchten, das zu verhindern. 30 Migranten gelang es dennoch, europäischen Boden zu erreichen. Ein Afrikaner kam bei dem Fluchtversuch ums Leben. Die Polizei spricht von natürlichen Todesumständen. Spanische Medien berichten, der Mann sei vom Zaun etwa 4 Meter in die Tiefe gestürzt. 6 Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt, darunter 3 Polizisten. Es war der 2. größere Versuch von Migranten in diesem Jahr, über Melilla nach Europa zu gelangen. Melilla und Ceuta sind kleine spanische Gebiete in Marokko. Immer wieder versuchen Migranten hier, über die Grenze nach Europa zu kommen. Doch ihre Chancen, Asyl zu bekommen und bleiben zu dürfen, sind gering. In Südspanien hat die Seenotrettung in den vergangenen Stunden rund 70 Migranten aus kleinen Booten in Sicherheit gebracht. Sie hatten versucht, von der marokkanischen Seite des Mittelmeers an die Küste der spanischen Region Andalusien zu gelangen. Nahe Gran Canaria hatten Helfer gestern ein Flüchtlingsboot entdeckt, das fast gesunken war. Die 10 Menschen an Bord waren tot. In den vergangenen 2 Wochen starben 44 Afrikaner bei dem Versuch, über das Meer die Kanarischen Inseln zu erreichen.
Und damit kommen wir zur Börse. Was sich da heute in Frankfurt getan hat, fasst Volker Hirt zusammen.
Krise kommt, Krise geht, und zwar genauso schnell, wie sie gekommen ist. Davon hat man sich längst verabschiedet. Im Gegenteil, die Krise bleibt. Und zwar länger als gedacht. Das ist das Szenario, von dem nun auch offiziell die FOMC der US-Notenbank Federal Reserve in den USA ausgeht. Das ist sowas wie der Rat der Wirtschaftsweisen hierzulande. Die Erholung wird sehr schleppend sein und spätere Rückschläge, auch noch in ein, zwei Jahren, wenn letzte Scherben zusammengekehrt werden, sind möglich. Solche offiziellen Statements von amerikanischen Top-Bankern mag keiner hören. Euphoriebremsen sind nun mal Gift für die Märkte. Aber ein wenig Realitätssinn muss halt auch mal sein. Im DAX war heute Tag 1 nach Wirecard. Was letzte Nacht verkündet wurde, wird ab kommenden Montag Realität. Der Skandalkonzern geht raus aus dem Elitekreis der deutschen Börsenunternehmen. Delivery Hero kommt. Keine Überraschung, die Spatzen hatten es von den Börsendächern gepfiffen. Aber mit tosendem Beifall wurde der Essenslieferant auch nicht in den Aufstieg geschickt. 1,7% verliert die Aktie, Vorschusslorbeeren sehen anders aus. Liegt vielleicht auch daran, dass Delivery Hero bisher noch keine Gewinne zeichnen konnte. Unglücklich ist, dass auch Delivery Hero, ähnlich wie Wirecard, von Geschäften aus Asien berichten wird. Der DAX-Neuling wird extrem unter Beobachtung stehen. Der Euro liegt deutlich unter 1,19, bei 1,1852 $. Die Unze Gold kostet 1.636 Euro. Die Umlaufrendite liegt unverändert bei minus 0,49%.
Der Blick über den Teich, der Dow Jones schließt nahezu unverändert mit knapp 0,2% im Plus, die Nasdaq mit deutlicheren Gewinnen, nämlich mit 1,1%. Angela Merkel und Emmanuel Macron haben heute bei ihrem Treffen, wir haben darüber berichtet, auch über die Situation in Belarus gesprochen und Präsident Alexander Lukaschenko zu Verhandlungen mit der Opposition und zum Verzicht auf Gewalt gegen die Demonstranten aufgerufen. Na, ob das hilft? Lukaschenko scheint bislang zu keinem Einlenken bereit. Florian Kellermann.
Die Zeichen stehen weiter auf Eskalation. Der belarussische Generalstaatsanwalt erklärte heute, das Vorgehen der Opposition sei verfassungswidrig und ziele auf einen Staatsstreich ab. Deshalb habe er ein Strafverfahren eingeleitet gegen die Mitglieder des sogenannten Koordinierungsrats der Opposition. Dieser Rat soll nach Auffassung der Opposition einen Dialog mit den Machthabern führen, damit transparente und demokratische Neuwahlen zum Präsidentenamt abgehalten werden können. Der Amtsinhaber Alexander Lukaschenko wies das heute abermals zurück. Er bezeichnete den Rat herabwürdigend als »schwarze Hundertschaft«, der Name einer extrem nationalistischen Organisation aus den letzten Jahren des russischen Zarenreichs. Mich wundert, dass sie sich schon in eine Schlange stellen und die Pfründe unter sich aufteilen. Liebe Mitglieder der Schwarzen Hundertschaft, bei uns im Land gibt es gar nicht so viele Pfründe, wie bei euch in der Schlange stehen. Aber wir haben Besen und Schaufeln für euch. Ich erinnere noch einmal daran, die Schaffung von alternativen, parallelen Staatsorganen mit dem Ziel, die Macht an sich zu reißen, wird nach dem Gesetz bestraft. Lukaschenko griff die Opposition auch inhaltlich an. Diese trete offen antirussisch auf. Außerdem hätten ihre Vorschläge katastrophale Auswirkungen auf die belarussische Wirtschaft, so der autokratische Präsident. Aus dem Programm des Koordinierungsrats, das gestern veröffentlicht wurde, ist das allerdings kaum abzulesen. Es formuliert ausschließlich demokratische Prinzipien. Der Rat fordert unter anderem, dass die Bürger ihre Rechte aus der belarussischen Verfassung auch wahrnehmen können, so das Recht auf Demonstration und auf freie Meinungsäußerung. Es gehe der Opposition gerade nicht um eine neue geopolitische Ausrichtung des Landes, sagte der Ex-Kulturminister Pavel Latuschko, Mitglied im Präsidium des Rats, heute dem russischen Radio Echo Moskwe. Weder vor noch bei unserer Sitzung gestern gab es auch nur eine einzige antirussische Aussage. Und so wird das auch bleiben. Wir haben unsere Position hier ganz eindeutig erklärt und werden sie umsetzen. Russland bleibt unser strategischer Partner. Und die EU sollte ein ähnlicher Partner werden. Wir wollen eine mächtige Brücke sein, die West und Ost verbindet. Wir wollen gute Beziehungen zu allen Nachbarn. Die Oppositionellen strecken immer wieder ihre Hand zum Amtsinhaber Lukaschenko aus. Sie wollten den Dialog, erklären sie. Maria Kolesnikova, ebenfalls Mitglied im Präsidium des Koordinierungsrats, sagte heute, an den angestrebten demokratischen Neuwahlen könne auch Alexander Lukaschenko teilnehmen. Allerdings kommen täglich neue Beweise dafür ans Tageslicht, wie brutal Lukaschenko die Demonstrationen Anfang der vergangenen Woche niederschlagen wollte. Deshalb werden unter den Lukaschenko-Gegnern die Rufe lauter, dass die dafür Verantwortlichen bestraft werden, so auch Lukaschenko selbst.
Florian Kellermann über die aktuelle Lage in Belarus. In Mali, in Westafrika, stellt sich die Situation ganz anders dar. Dort gab es diese Woche einen Umsturz, einen Putsch, aber die Putschisten haben wenig internationale Rückendeckung. Nachdem sowohl die Vereinten Nationen wie auch die Europäische Union und die USA den Militärputsch einhellig verurteilt hatten, forderte das westafrikanische Regionalbündnis ECOWAS heute die Freilassung und Wiedereinsetzung von Präsident Keita. Unterdessen hat die Opposition in Mali den Putschisten die Zusammenarbeit angeboten. Und die haben jetzt ihren Anführer präsentiert. Dunia Sadaki.
Der neue starke Mann in Mali hat einen Namen. Lassen Sie mich vorstellen. Ich bin Oberst Assimi Goïta, der Präsident des Nationalen Komitees für die Rettung des Volkes. Oberst Assimi Goïta, 40 Jahre alt, bislang soll er Spezialkräfte im Zentrum des Landes kommandiert haben. Jetzt soll er die Militärjunta anführen, das sogenannte Nationale Komitee zur Rettung des Volkes. Die Soldaten hatten gestern angekündigt, Malis Grenzen zu schließen und eine abendliche Sperrstunde durchzusetzen. Dienstleistungen im öffentlichen Dienst sollen verfügbar sein, Plünderungen sollen geahndet, Neuwahlen organisiert werden. Wir können uns keine Fehler erlauben. Indem wir gestern eingegriffen haben, haben wir unser Land Mali an die erste Stelle gestellt. Deshalb haben wir unsere Unterstützung zugesichert und ihnen gesagt, sie sollen mit der Arbeit beginnen. Nach dem Militärputsch in Mali am Dienstag hat die politische Opposition den Anführer des Aufstandes nun ihre Zusammenarbeit angeboten. Vertreter der Oppositionsbewegung M5 RFP bezeichneten den Umsturz als Sieg des malischen Volkes. Durch die Revolte habe die Opposition ihr Ziel der Entmachtung des bisherigen Präsidenten Keita erreicht. Am Freitag sollen im ganzen Land patriotische Versammlungen zur Feier des Umsturzes veranstaltet werden. Die Oppositionsbewegung wolle bei der Ausarbeitung eines Fahrplanes helfen, der den Übergang zu einer neuen Zivilregierung regele. Monatelang hatten in Mali tausende Menschen demonstriert und den Rücktritt des Präsidenten gefordert. Dabei kam es auch zu Toten und Verletzten. Kritiker werfen dem bisherigen Präsident Keita Wahlbetrug und Korruption vor und dass er die schwierige Sicherheitslage im Land nicht in den Griff bekommen habe. Während die internationale Gemeinschaft den Militärputsch scharf verurteilt, herrscht in den Straßen Bamakos Zuspruch. Bereits am Dienstag hatten viele Menschen den Militärs zugejubelt. Auch Passantin Diawara Zainabu Sidibe sympathisiert mit der Militäraktion. Wir können es keinen Putsch nennen, weil der Präsident zurückgetreten ist. Die Armee übernahm zur richtigen Zeit. Die Armee hörte den Schrei des Herzens und die Verzweiflung des Volkes und sah, dass die ideale Lösung darin bestand, im Namen des Volkes einzugreifen. Sie haben nur ihre Pflicht getan. International findet der neue Anführer der Militärjunta, Assimi Goïta, keine Unterstützung. Die USA, die EU und Deutschland haben den Militärputsch scharf kritisiert und fordern die Freilassung aller Regierungsmitglieder. Mali steht isoliert da. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, die in den vergangenen Monaten erfolglos versucht hatte, in der politischen Krise zu vermitteln, hat Sanktionen angekündigt und Mali bis auf Weiteres aus dem Gremium ausgeschlossen. Im Kampf um Stabilität und gegen den sich ausbreitenden dschihadistischen Terror sind tausende internationale Soldaten vor Ort, darunter auch die Bundeswehr. Für deutsche Soldaten besteht laut Bundesregierung derzeit keine Gefahr. Die Soldaten seien aber angewiesen, in ihren Stützpunkten zu bleiben.
Zurück ins Inland. Müssen Frauen und Männer auf den Wahllisten der Parteien abwechseln, auftauchen oder nicht? Darüber wird derzeit gestritten an deutschen Gerichten. In Thüringen hat das Landesverfassungsgericht das sogenannte Paritätsgesetz im Juli gekippt und heute hat das Brandenburger Verfassungsgericht eine ähnliche Klage von NPD und AfD gegen das dortige Paritätsgesetz verhandelt. Allerdings noch ohne Ergebnis. Aus Potsdam berichtet Amelie Ernst.
Frauen werden vom Wahlrecht und von den Parteien nicht strukturell benachteiligt, so das Hauptargument von NPD-Anwalt Peter Richter. Daher sei ein Paritätsgesetz, mit dem Wahllisten abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen, auch nicht zulässig.
Es gibt überhaupt gar keine strukturelle Benachteiligung von Frauen in der Politik. Jede Frau, die kandidieren möchte, auf einer Liste oder für ein öffentliches Amt oder für was auch immer, kann das tun. Sie kann in eine Partei eintreten, sie kann dort bei der entsprechenden Landesversammlung sich vorschlagen lassen oder sogar selber vorschlagen, dann zur Abstimmung stellen und dann entsprechend muss eben halt entschieden werden, ob sie auf die Liste kommt, ja oder nein.
Natürlich werden Frauen noch benachteiligt und zwar auch in der Politik, entgegnet Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke. Warum sonst betrage der Frauenanteil im Potsdamer Landtag derzeit gerade mal 32%.
Wenn es diese strukturelle Benachteiligung von Frauen nicht gäbe,
dann hätten wir nicht geringere Löhne bei Frauen, weniger Führungspositionen für sehr gut ausgebildete Frauen, weniger Rente, Probleme mit Kita-Plätzen und dergleichen. Ich denke, dass gerade bei diesen Themen, die ganz speziell Frauen betreffen, es ganz, ganz wichtig ist, dass Frauen auch im Parlament sitzen.
Doch die Kläger sehen das anders. Schließlich seien auch männliche Abgeordnete verpflichtet, sich für Frauenbelange einzusetzen. Das Geschlecht eines Abgeordneten sei dafür nicht entscheidend, betont Peter Richter für die NPD.
Wenn jetzt irgendjemand im Landtag behauptet, hier werden Frauen diskriminiert, müsste er einen Studienauftrag geben und müsste sagen, in Ordnung, wir prüfen das jetzt. Wo wird hier im Land Brandenburg welche Frau in welcher Form strukturell diskriminiert? Und wenn dann am Ende rauskommt, es gibt hier tatsächlich Diskriminierungen, es gibt tatsächlich in den Parteien gefestigte Strukturen, die Frauen per se von Kandidaturplätzen abhalten wollen oder generell ausschließen, dann könnte man sich überlegen, ob man da entsprechend als Gesetzgeber gegensteuern muss.
Gegensteuern müsse der Gesetzgeber schon jetzt, da die Brandenburger Verfassung klar vorgibt, dass die Gleichberechtigung von Frauen aktiv zu fördern ist. So argumentieren die, die das Paritätsgesetz im Januar 2019 beschlossen haben. Und auch Verena Letsch vom Frauenpolitischen Rat glaubt nicht, dass das Brandenburger Verfassungsgericht so urteilen wird wie das Thüringer. In Brandenburg beispielsweise müssten die Parteien die Listen auch erst zur nächsten Landtagswahl 2024 nach den neuen Regeln besetzen.
In Thüringen war das Ergebnis nicht eindeutig. Das heißt, es gab auch Richterinnen und Richter, die sich dagegen gestellt haben. Und wie jetzt ein anderes Gericht in einem anderen Bundesland mit einer anderen Landesverfassung andere Klagen bescheidet, das ist einfach eine ganz andere Nummer.
Ihr Urteil werden die neuen Brandenburger Verfassungsrichterinnen und Richter erst in einigen Wochen verkünden. Gespannt darauf ist man nicht nur im Potsdamer Landtag.
Die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des Paritätsgesetzes in Brandenburg also erst am 23. Oktober. Amelie Ernst war das aus Potsdam. Das taktische Luftwaffengeschwader 31 Bölke in Nörvenich zwischen Köln und Aachen erlebt in diesen Tagen einige historische Momente. Ein binationales Training zusammen mit Israelis. Thomas Wenkert.
Anfang der Woche landeten hier 10 F-16 Kampfjets der israelischen Luftwaffe. 180 israelische Soldaten sind vorübergehend in Nörvenich stationiert. Beide Nationen üben gemeinsam im deutschen Luftraum. Das gab es bisher noch nie. 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust ist das Realität. Eine Realität, die dieser israelische Pilot begrüßt.
Flying here, remembering the past, but looking at the future.
Hier zu fliegen bedeutet auch, dass man an die Vergangenheit denkt, aber wir müssen in die Zukunft schauen. Natürlich spürt man die Vergangenheit im Herzen, aber wir blicken in die Zukunft, wir sind glücklich, dass wir zusammen fliegen, zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit der beiden Luftwaffen ist gut für beide Länder. Seit Montag nun starten beide Länder von Nörvenich aus zu gemeinsamen Flugübungen. Natürlich finden militärische Flugmanöver statt, aber der Besuch der israelischen Luftwaffe hat auch Symbolkraft. Beide Länder kommen sich noch ein Stück näher, trotz der Gräben der Vergangenheit, das betonen beide Seiten. Erstmals haben deutsche Eurofighter und israelische Kampfjets den Fliegerhorst Fürstenfeldbruck am Dienstag überflogen. Zum Gedenken an das Olympia-Attentat von München 1972. Im ehemaligen Konzentrationslager Dachau wurde ein Kranz niedergelegt. Der Kommodore des Nörvenicher Luftgeschwaders, Samuel Embassa.
Die Bedeutung ist uns sehr wohl bewusst und wir sind stolz, als Nörvenich, als Geschwader Bölke, die Gastgeber zu sein beim erstmaligen Besuch unserer israelischen Partner in Deutschland. Und wir sind besonders stolz darauf, mit Ihnen Seite an Seite zum ersten Mal gemeinsam über Deutschland fliegen zu dürfen.
Bereits 2017 und 2019 gab es gemeinsame Luftmanöver von deutschen und israelischen Piloten, aber immer in Israel. In diesen Tagen wird noch einmal deutlich, dass das Verhältnis der beiden Länder zueinander ein ganz besonderes ist. Nichts fällt einem leicht, man ist sich der Verantwortung vor der geschichtlichen Vergangenheit bewusst, sagt dieser deutsche Pilot, der namentlich nicht genannt werden möchte.
Das ist ein großer Moment für alle Beteiligten, für die Israelis, für die Bundeswehr insgesamt, für die Luftwaffe, für den Inspekteur, für alle Beteiligten. Aus meiner Sicht ist politisch natürlich ein Meilenstein. Es ist auch ein Meilenstein zwischen den beiden Luftwaffen und jeder, der da beteiligt ist, ist wirklich sehr stolz.
In den nächsten Tagen werden auch andere Nationen, wie zum Beispiel Ungarn, an dem Luftmanöver teilnehmen. So lange werden die israelischen Soldaten und Kampfjets in Nörvenich stationiert bleiben.
Thomas Wenkert über eine ganz spezielle Militärübung in Nörvenich. Und damit zu den Pressestimmen von morgen, zusammengestellt von Philipp Hinken, vorgetragen von Martin Schaller.
In Russland wurde der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny mit Symptomen einer Vergiftung ins Krankenhaus gebracht. Er liegt im künstlichen Koma. Von Gift im System, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Die Zahl der mysteriösen Todesfälle missliebiger russischer Politiker, Aktivisten oder sonstiger Figuren des Lebens außerhalb des zentralen Machtzirkels ist unbestritten hoch. Nawalny ist die wichtigste Figur der Opposition. Seine Erkrankung ist ein Politikum, das zweifelsfrei aufgeklärt werden muss, von einer neutralen Instanz außerhalb Russlands. Der Münchner Merkur sieht eindeutig den Kreml hinter der mutmaßlichen Vergiftung. Das ist eine schrille Warnung an alle, die sich, sei es in Russland, in Belarus oder im Westen, irgendwelchen Illusionen hingeben, der Kreml werde zur Verteidigung seiner Macht vor äußersten Mitteln zurückschrecken. Nicht nur juristisch gilt die Unschuldsvermutung, meint hingegen die Badische Zeitung aus Freiburg. Das heiße jedoch nicht, Zitat, dass man nicht auf die explosive politische Lage in Russland hinweisen sollte. Die dramatischen Ereignisse in Belarus haben den Kreml in eine schwierige außenpolitische Situation gebracht. Die größte Gefahr für den Kreml wäre ein langfristiges Anschwellen der Unzufriedenheit im postsowjetischen Raum. Ein weiteres Thema ist das heutige Treffen von Bundeskanzlerin Merkel mit der Klimaaktivistin Greta Thunberg. Der Tagesspiegel aus Berlin notiert: Als Greta Thunberg noch eine machtvolle Bewegung repräsentierte, stand sie draußen vor dem Kanzleramt. Dass die junge Schwedin jetzt von der Hausherrin zum Plausch nach drinnen gebeten wurde, zeigt deutlich, wie die Corona-Krise die Verhältnisse verändert hat. Angela Merkel, nicht mehr Fridays for Future, sorgt dafür, dass die Klimakatastrophe nicht völlig aus dem Blick gerät, jedoch gezähmt und eingeordnet ins Normalgeschäft. Die Pforzheimer Zeitung sieht Fridays for Future deutlich widerstandsfähiger. Die Bewegung ist noch jung und wird nicht locker lassen. Es gibt allen Grund, sie ernst zu nehmen. Spätestens nach der Corona-Krise dürfte wieder mehr Protest von ihr zu hören sein. Und zum Schluss noch ein Kommentar der Mitteldeutschen Zeitung aus Halle zur Festnahme von Steve Bannon, dem ehemaligen Chefstrategen von US-Präsident Trump. Mit seinen Parolen gegen das vermeintlich korrupte Washingtoner Establishment bereitete Bannon den Wahlsieg von Trump vor. Jetzt wird er beschuldigt, mehr als $1 Million aus privaten Spendengeldern für die Mauer an der Grenze zu Mexiko abgezweigt zu haben. Auf geradezu exemplarische Weise führt sein Fall kurz vor dem Republikanischen Parteitag die verlogene Doppelmoral der vermeintlichen Law-and-Order-Truppe im Weißen Haus vor.
Vielen Dank, Martin Schaller, für diese Presseschau. Die Redaktion dafür hatte Philipp Hinken. Und damit geht dieses Journal vor Mitternacht zu Ende. Ich bin Tobias Ohlmeier, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Nacht.